Das Ostsee-Magazin. Jeden Donnerstag um 21 Uhr auf der NDR 1 Welle Nord.
Hier ist die NDR 1 Welle Nord, das Ostsee-Magazin. Fragen wir Kapitäne von großen Pötten, was sie von der Ostsee halten, dann hören wir ja häufig sowas wie Binnensee, Pfütze oder überschwemmte Wiese. Wer allerdings gleich mehrere Monate als Einhandsegler auf dem 413.000 Quadratkilometer Gewässer unterwegs ist, der dürfte die Sache erheblich anders sehen. Und mit so einem bin ich jetzt verbunden, Ingo Gorodiski nämlich, der am 2. April zu seiner Ostseeumsegelung gestartet ist. Herr Gorodiski, übermorgen folgt schon die letzte Etappe, dann von Fehmarn nach Lübeck. Wenn Sie jetzt schon mal Bilanz ziehen, hat sich dieses Abenteuer gelohnt?
Ganz kurzes und knappes Ja, aber es war viel zu kurz.
Zu kurz, sagen Sie, Sie möchten noch länger.
Ja, also um die Ostsee ausgiebig zu genießen, in ihrer gesamten Vielfältigkeit mit allem, was dazugehört, bräuchte man theoretisch 3-4 Jahre und nicht 5-6 Monate.
Ja, nun scheint die Ostsee ja immer so ein ruhiges Gewässer zu sein, aber sie kann doch auch anders, ne?
Oh, sie kann ganz anders. Das fängt an bei unseren baltischen Nachbarstaaten, Polen, wo man bis unmittelbar vor dem Land eine unheimliche Wassertiefe hat, die dann hochgeht auf eine 20 bzw. 15 Meter Wassergrenze und bei auflandenden Wind natürlich extrem hohe Wellen unmittelbar vor Land zu bieten hat. Das geht weiter oben im Botnischen Meerbusen, wo ich Anfang Juni noch auf Eis gestoßen bin.
Können wir uns so hier von Schleswig-Holstein aus gar nicht so vorstellen. Es gab ja durchaus mittendrin auch mal die Überlegung aufzuhören. Was war da denn der Anlass?
Ja, also als ich von Pori, das ist im Südwesten von Finnland, Richtung Vaasa gesegelt bin, es war ein kalter Tag, es war ein verregneter Tag. Der Wind kam, wie so häufig auf dieser Reise, von vorn. Zu einem Übel kommt dann auch noch Nebel dazu und sehr, sehr gute Freunde von uns haben geheiratet an diesem Tag. Und wenn man dann so ganz allein draußen ist, ein kurzes Telefonat geführt hat, gratuliert hat, da hat mich dann die Heimat so ein bisschen angezogen und ich war so fix und fertig, dass ich gesagt habe, okay, jetzt reicht's, in Vaasa verkaufe ich das Schiff und ich fliege zurück. Allerdings haben Freunde und Familie mich dann doch animiert, weiterzumachen und im Endeffekt hat sich das Ganze dann ausgezahlt.
Sie haben eben schon dieses Gefühl angesprochen, Einsamkeit. Wie kamen Sie denn in den 4,5 Monaten mit dieser Einsamkeit klar?
Ich kam sehr gut damit klar, aufgrund der Tatsache, dass ich ja doch alle 3 Tage spätestens wieder in irgendeinem Hafen war. Und ich bin nun nicht der ruhigste Mensch, also sehr kontaktfreudig und somit dann natürlich auch sehr, sehr schnell ins Gespräch mit anderen Seglern, mit anderen Menschen gekommen bin. Und die eigentliche Einsamkeit auf See somit immer recht überschaubar war.
Herr Gorodiski, Sie sind auch im militärischen Sperrgebiet von Kaliningrad unterwegs gewesen. Gab es da denn Kontakt mit der russischen Küstenwache?
Ja, öfter.
Also schon ein Stück weit Abenteuer auch dabei, ne?
Oh ja.
Gab es denn irgendeine Situation, wo Sie so richtig Angst als Einhandsegler auf der Ostsee hatten?
Also so richtig Angst hatte ich Tatsache in Russland, als ich raus bin und dann halt mitbekommen habe, dass durch ein Manöver überall die Gebiete gesperrt sind. Und als die Dunkelheit reingebrochen ist, ich an der Landseite gesehen habe, wie irgendwelche Geschütze von Land Richtung Wasser geschossen wurden. Und bei Nacht, da kann man die Entfernung immer sehr, sehr schwer abschätzen. Und da war dann schon eine gewisse Angst dabei. Na, hoffentlich haben die das alles von den Entfernungen so eingestellt, dass die hier nicht in dieses Fahrwasser schießen, was freigegeben ist. Mhm. Also das war so mit der ängstlichste Augenblick, den ich hatte, wo ich wirklich von Angst erfüllt war.
Nur ist bald schon wieder alles vorbei. Sie sind schon wieder in heimischen Gefilden sozusagen, in Grömitz im Moment. Am Wochenende sind Sie dann wieder ganz zu Hause in Warnsdorf in der Gemeinde Ratekau. Was wird das Erste sein, was Sie dann tun?
Ruhe und Zeit mit meiner Familie verbringen. Also ich bin Familienpapa, seit 17 Jahren verheiratet, 2 Kinder. Und natürlich hat die Familie jetzt erstmal ein Anrecht auf mich und ich auch ein Anrecht auf meine Familie. Und es gibt, glaube ich, viel zu berichten von beiden Seiten. Und da freue ich mich dann drauf, am Wochenende nach einer kleinen Feier im Freundeskreis dann halt viel Zeit mit meiner Familie verbringen zu können.
Na, die wird Sie ja sicherlich sehr in Beschlag nehmen. Eine schöne Zeit mit Ihrer Familie wünschen wir Ihnen natürlich. Und vielen Dank, Ingo Gorodiski, Einhandsegler rund um die Ostsee. Und wenn Sie noch mehr über seine abenteuerliche Fahrt wissen möchten, können Sie ja mal seine Internetseite anklicken. www.allein-rund-ostsee.de. Hier ist das Ostsee-Magazin auf der NDR 1 Welle Nord. Es geht um Wölfe jetzt hier bei uns im Ostsee-Magazin auf der NDR 1 Welle Nord. Lange Zeit galten die ja bei uns in Deutschland als ausgestorben. Seit Anfang der 90er Jahre aber kehren sie ganz langsam zurück, meistens über die polnische Grenze. Die tierischen Neubürger stehen hierzulande unter Naturschutz. Schließlich sind es ja auch nur sehr, sehr wenige. In Schweden sieht die Situation allerdings deutlich anders aus. Dort sind Wölfe nach wie vor heimisch, so an die 200-300 von ihnen leben dort und reißen auch schon mal Schafe oder Kühe. Bislang konnte der Bestand per sogenannter Lizenzjagd in Schweden kontrolliert werden. Die wurde nun aber von der Europäischen Union gestoppt. Und das sorgt für Ärger, insbesondere bei Schafhirten und Landwirten. Randy Häusler hat eine Sennerin in Nordschweden in der Nähe des Siljansees besucht, die durch die EU-Gesetzgebung jetzt um ihre Existenz fürchten muss.
Mit leeren Eutern trotten Tingumuns Kühe aus dem Stall heraus. 10 Tiere sind es. Die Morgenluft ist feucht, es duftet nach Tannen und Moos. Der Wald lockt mit saftigem Gras und aromatischen Kräutern. Im Kuhstall ist es noch warm. Tingumuns packt fest um den Griff der Schaufel. Ihr blondes Haar hat sie in einem geblümten Kopftuch hochgebunden. Mit Schwung schaufelt Tin den Mist durch eine fenstergroße Öffnung nach draußen. Wie jeden Morgen, Jahr für Jahr.
När jag var 10 år fick vi skriva i skolan vad vi skulle bli när vi var stora.
Als ich 10 Jahre alt war, sollten wir einen Schulaufsatz schreiben, darüber, was wir werden wollten. Die meisten wollten Fußballspieler, Tennisprofis oder Millionär werden. Aber ich wollte später 2 lange Zöpfe haben, geflickte Jeans und 10 Kühe. Und so ist es gekommen. Mit 18 arbeitete Tin zum ersten Mal auf der Karl Tövosen Sennhütte, unweit des Siljansees. Seit mindestens 400 Jahren ist diese Sennhütte ununterbrochen in Betrieb. Tin treibt eine Nachzüglerin an. Die Kühe wandern weit in den Wald hinein. Jeden Nachmittag kommen sie von allein zurück nach Hause. Hoffentlich vollzählig. Früher ging immer jemand mit, um die Kühe vor den Wölfen zu schützen. Heutzutage geht das nicht, sagt Tingumuns. Zu teuer. Dass die Europäische Union am liebsten noch mehr Wölfe in Schweden sehe, ärgert sie. Schon jetzt sieht sie sich mit den Problemen alleingelassen.
Ett vargangrepp, säger vi. Jag får någon ko tagen.
Angenommen, meine Kühe werden von Wölfen angegriffen. Eine Kuh wird gerissen und ich beantrage Schutzjagd auf diesen Wolf. Die Jagd wird genehmigt, aber ich muss die Jäger, die diesen Wolf erlegen sollen, aus eigener Tasche bezahlen. Ein getötetes Tier wird ihr erstattet. Aber eine Leitkuh sei nicht so einfach zu ersetzen, sagt Tin. Die Leitkuh führt die anderen Kühe kilometerweit zu neuem Weideland und zurück zur Sennhütte. Tin braucht keine Zeit zu investieren, um die Tiere zu suchen. Und es genüge schon, dass Wölfe die Kühe erschrecken, denn verängstigte Kühe produzieren weniger Milch. Dann bekomme ich keine Milch, kann keinen Käse und keine Butter machen. Dann bekomme ich kein Geld rein, kann die beiden Mädchen, die mir helfen, nicht bezahlen. Dann würde ich wohl in Konkurs gehen. Tin schaltet den Strom ab. Sie zwängt sich durch die Drähte des Schutzzauns. 6000 Volt sorgen sonst dafür, dass Bären und Wölfe die Schweine, Ziegen und Schafe in Ruhe lassen. Mit Geld von den Behörden hat Tin ihren Schutzzaun gebaut. Er entstellt die Landschaft ein bisschen, findet Tin, aber er sei bitter notwendig. Unsere Nachbarn lassen ihre Schafe frei im Wald herumlaufen. 3 schon haben Wölfe die Schafe angegriffen. Beim letzten Mal war es genau dort unten, da zwischen den Tannen. Mitten am Tag ist der Wolf gekommen und hat ein Schaf gerissen. Die Kinder haben es gefunden, als sie baden gehen wollten. Schöne Kindheitserinnerung. Die ersten Touristen haben hergefunden. Tin mit Schürze und den weizengelben Zöpfen reicht einer Frau ein Stück vom selbstgemachten Kümmelkäse zum Probieren. Ich möchte bitte dieses Brot. Und ich nehme eine kleine Dose vom Frischkäse. Lecker. Außerdem möchten wir Kaffee und welchen Kuchen wollen wir? Es ist später Nachmittag. Tin Gummuns füllt Kraftfutter in die Tröge. Im Kuhstall ganz aus Holz, den sie für viel Geld nach altem Vorbild neu aufgebaut hat.
Und man hat öppet. Alla dagar utom en i veckan.
Wenn man wie wir die ganze Woche bis auf einen Tag geöffnet hat, die Leute dürfen herkommen und sich die Tiere ansehen und erfahren hier lebendige Kulturgeschichte. Alles völlig gratis. Da finde ich, dass ich mich auch gesellschaftlich engagiere. Und das macht mich noch trauriger, wenn es dann nicht gehen sollte, das zu bewahren. So viele Generationen vor mir haben hier gelebt, ja so nachhaltig gelebt auch. Werde ich die Letzte sein, die das hier in Gang hält? Nach über 400 Jahren? Das wäre unglaublich traurig. Alle 10 Kühe sind wieder da. Sie drängen ungeduldig in den Stall, der sie schützt in der Nacht und wo Abendmahlzeit und Melkmaschine warten. Wieder wird Tin Gummuns kannenweise Milch in die Käserei schleppen. Auf der Karl Tövosen-Sennhütte, der Ort, der ihr so viel bedeutet. Der Körper ist müde, sagt sie, aber die Seele ist glücklich.
Die Sennerin aus Nordschweden und ihr Problem mit den Wölfen. Gleich geht's im Ostseemagazin auf der NDR1-Welle Nord nach Dänemark. Denn wir wollen heute mal hören, was unsere nördlichen Nachbarn für einen Humor haben. Im Ostseemagazin auf der NDR1-Welle Nord hören wir im Moment jede Woche ja mal genauer hin. Wie ist der Humor so rund um die Ostsee? Heute mal ein kleiner Witz aus Dänemark. Sagt der eine Bauer, sag mal, rauchen deine Kühe? Nö, sagt der andere Bauer. Du, dann brennt dein Stall. Tja, dänischer Humor. Aber Witze wie diesen kennen wir eigentlich auch aus Schleswig-Holstein, oder? Was ist also das typisch Dänische am dänischen Humor? Das haben wir Sören Dehl gefragt, den Moderatoren der erfolgreichen Sonntagvormittagsshow Kaffeehack im 4. Radioprogramm des dänischen Rundfunks.
God formiddag. Du har stillet ind på B4.
Du lytter til Café Hack. Vi glæder os helt vildt til at være noget for dig.
So heißt es jeden Sonntag um 10.05 Uhr und was dann kommt, ist eine Talkshow mit dänischem Humor in Reinkultur. Also noch einmal, Sören Dehl, was ist denn nun eigentlich typisch dänisch?
Typisch dansk er det svære at gøre grin med fordomme om andre.
Typisch dänisch ist leider, sich mit Vorurteilen über andere lustig zu machen. Aber positiven dänischen Humor, den finden wir in Scherzen über die Menschen, die wir gern haben. In meiner Radiosendung mache ich Witze über meine Schwiegermutter, denn wir mögen uns wirklich sehr und dann kann man sich auch viel erlauben. Also, dass man sich gegenseitig neckt, das finde ich typisch dänisch. Auch über Mütter und das, was Kinder so sagen, kann ich herzhaft lachen. Mein Jüngster hatte in der Schule das Thema Magnetismus. Und am nächsten Morgen fragte die Lehrerin, was ist das noch? Es fängt mit M an und sammelt Dinge auf. Mama.
Der ist nicht schlecht. Also die Dänen machen gern Scherze über diejenigen, die sie lieben. Ist das vielleicht der Grund, weshalb es so wenig dänische Witze über die Deutschen gibt?
Nein, ich mag die Deutschen sehr. Die größten kulturellen Gemeinsamkeiten mit einem anderen Land, die hat Dänemark mit Deutschland. Auch die Sprachen haben viel gemeinsam. Aber ich glaube, der dänische Humor liegt einfach näher am Englischen. Ich habe übrigens auch viel Verwandtschaft in Deutschland und war als Kind oft dort. Leider spreche ich nicht gut Deutsch.
Aber man versucht. Weil in Schule, das war das Grammatik, ist sehr schwierig. Und heute ich nur spreche und versuche.
Ja, und das gar nicht mal so schlecht, finde ich. Jedenfalls allemal besser als mein Dänisch. In der dänischen Radioshow Kaffeehack wird sehr viel gelacht. Sie ist gespickt mit Ironie. Ist das auch typisch dänisch?
Deswegen ist es so, dass der, wo ich komme,
ja, leider ist es so, wir sind sehr ironisch bei uns oben an der Nordseeküste und wir reden nicht viel. Wir kriegen das nicht hin, ich liebe dich zu sagen und das dann wirklich ernst zu meinen. Stattdessen hat mich ein Mädchen beim Tanzen mal gefragt, möchtest du mal den Fischkutter von meinem Vater sehen? Also das versteht man eben nicht überall. Das habe ich auch später gemerkt, als ich nach Kopenhagen gezogen bin. Ironie kann dann auch gefährlich werden.
Da kann es dann natürlich zu ziemlichen Missverständnissen kommen. Wie kommt es denn eigentlich, dass die Dänen so gern über die Schweden lachen? Da gibt es eine Menge Witze und einen davon würden wir gerne mal hören.
Ja, in fordomsvoll Wittighed, som er dumm.
Ja, so einen dummen Witz mit Vorurteilen. Man sagt auf dem Festland hier in Jütland, dass die dänische Insel Seeland die einzige Insel in Schweden ist, auf der man Alkohol kaufen kann. Also man macht sich über die Schweden lustig, weil viele nach Dänemark kommen, um sich voll zu saufen, während wir ständig ganz leicht an Alkohol kommen. Das ist also ziemlich doppelmoralisch. Aber eigentlich ist Schweden immer ein Brudervolk für Dänemark gewesen.
Und trotzdem, den ein oder anderen Witz machen die Dänen dann doch schon über ihr Brudervolk. Søren Dehl war das vom dänischen Rundfunk. Er hat uns im Ostsee-Magazin mal erklärt, wie dänischer Humor geht. Die NDR1-Welle Nord ist hier und gleich gibt's kostenlose Musikausbildung. Allerdings nicht hier bei uns in Schleswig-Holstein, sondern in Lettland. Ist die NDR1-Welle Nord mit dem Ostsee-Magazin. Gerade mal 2,5 Millionen Einwohner hat Lettland und wahrscheinlich ganz viele noch unbekannte Stars darunter. Denn das Land bietet eine nahezu kostenlose Musikausbildung. Und so werden Talente überall entdeckt. Wie diese Ausbildung läuft, hat Birgit Johansmeier bei einem Besuch der Jojani-Musikschule in Riga erlebt.
Noten lernen, Töne halten und frei vom Blatt singen. 15 Jungen und Mädchen aus der lettischen Hauptstadt Riga kommen sogar nachmittags zum Unterricht. Freiwillig in die Jojani-Musikschule. Die 8-jährigen Alexander, Anna und Katrina haben viel vor. Meine Mutter war in der Musikschule, mein Bruder und ich wollte auch. Ich möchte Pianist werden. Ich bin hier, weil ich gern Klavier spiele und Sängerin werden möchte. Ich liebe Zupfinstrumente und spiele Kantele. Ich möchte berühmt werden und viele Konzerte geben. Tatsächlich werde an seiner Musikschule so manches Talent entdeckt, meint der Direktor Viestus Mesgalis, der im Nebenraum Klavierunterricht gibt. Allein 600 Schüler kommen wöchentlich zum Unterricht, sagt der Direktor. Vom Staat gefördert bieten 144 Institute diese nahezu kostenlose Musikausbildung in Lettland an. Stolz ist Viestus Mesgalis auf den 65. Geburtstag, den die Jojani-Musikschule in diesem Jahr feiert. Denn die Musikschulen stammen aus jener Zeit, als Lettland noch Sowjetrepublik war. Zum Glück haben wir nach unserer Unabhängigkeit vor 20 Jahren das sozialistische System beibehalten. Ob arm oder reich, überall können wir Begabte finden. Deshalb ist Lettland heute weltweit unter den ersten, wenn es um klassische Musik geht. Unsere Stars wie Gidon Krämer, Andres Nelson, Svesta Cimkus oder Christine Opolais sind immer ganz vorn. Gidon Krämer, Christine Opolais. Singen habe von klein auf zu ihrem Leben gehört, erinnert sich die 32-jährige Christine Opolais. Ob zu Hause, in der Musikschule, im Chor oder zum Sängerfest. Allerdings habe sie Popsängerin werden wollen, sagt die Sopranistin mit dem langen blonden Haar. Sie war gerade 16, als sie auf einer Misswahl ihr selbst komponiertes Lied vorgestellt hat. Prompt habe ihre Mutter Christines Laufbahn als Opernsängerin festgelegt. Es war eine Tragödie. Ich dachte, mein Leben sei vorbei. Ich wollte Popstar werden, nicht eine langweilige Opernsängerin. 2 Jahre lang musste ich mit dem Bus nach Riga zum kostenlosen Gesangsunterricht fahren. Als Solistin wurde ich vor 6 Jahren im Opernchor entdeckt. Seitdem erobert die Lettin die Bühnen der internationalen Opernwelt. Besonders groß ist die Begeisterung, wenn die Diva einmal wieder zu Hause auftritt. Wir lieben Christine Opolais. Sie beweist, wie gut unsere Chöre sind. Die Chormusik ist die Identität des lettischen Volkes. Wir haben viele lettische Musiker in Europa. Es macht uns nicht traurig, dass sie selten bei uns auftreten. Im Gegenteil. Durch sie werden wir Teil der Welt. Allerdings fördere der Musikunterricht nicht nur angehende Stars, er helfe auch einem jeden Schüler, sich im späteren Leben besser zurechtzufinden, erklärt der Direktor Viestus Maisgailis. Jedes Kind lernt zwei Instrumente gleichzeitig. Viele Eltern meldeten ihre Kinder gerade deshalb an. Unsere Schüler müssen oft auf der Bühne stehen, mal als Pianisten, mal mit dem Cello, der Geige oder Trompete. Sie übernehmen früh Verantwortung und lernen, ihre Zeit richtig einzuteilen. Es wäre gut, wenn auch jeder Politiker in der EU von klein auf geübt hätte, zu planen und Verantwortung zu übernehmen. Eigentlich wundere es ihn, meint Viestus Mezgalis, dass Lettland seit dem Beitritt zur Europäischen Union nur artig neue Gesetze übernommen hätte, statt eigene Erfahrungen weiterzugeben. Wenn es nach ihm ginge, sollte Brüssel die lettische Musikausbildung allen EU-Ländern vorschreiben.
Das ist doch mal ein guter Vorschlag. Musikausbildung in Lettland, mit Begeisterung sind ganz viele dabei, denn der Unterricht kostet fast nichts. Da können wir uns wahrscheinlich noch auf viele lettische Stars freuen. Und das war es auch schon wieder für heute mit dem Ostsee-Magazin. Gleich nach den Nachrichten für Schleswig-Holstein bringen wir Sie gern durch die NDR1-Nacht, wenn Sie möchten. Ich bin Insa Sörensen, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Das Ostsee-Magazin. Jeden Donnerstag um 21 Uhr auf der NDR1-Welle Nord.